ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Wenn du mitten in der Nacht aufwachst und plötzlich nicht mehr atmen kannst, weil du so viel Angst hast, dass alles vorbei ist, dann mach dir ein Mantra. Sag immer dieselben zwei Sätze. Und zwar waren die Sätze, die sie mir auf den Weg mitgegeben hat: Ich besiege diesen Krebs, ich sterbe nicht an diesem Krebs. Und das sagst du immer wieder, bis du wieder einschläfst. Nur diese zwei Sätze und lässt gar keine anderen Gedanken in deinem Kopf zu.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Ich glaube, kein Mensch kann sich so komplett frei machen von irgendwelchen kleinen Aberglaube-Sachen. Also wie, heute habe ich nicht dran gedacht, ob ich vielleicht Krebs haben könnte. Oh mein Gott, bekomme ich deswegen jetzt Krebs? Also Unsinn, komplett. Aber solche Momente, weil dieses durchaus traumatische Erlebnis, so komplett aus der Bahn geworfen zu werden von einer Diagnose, die ich überhaupt nicht erwartet hatte, das bleibt einfach zurück. Und wenn ich Rückenschmerzen habe, denke ich nicht unmittelbar sofort daran, könnte das ein Tumor sein. Aber es bleibt immer so eine kleine Frage im Hinterkopf, ist wirklich alles in Ordnung? Auch deswegen gehe ich immer sehr, sehr regelmäßig zu meinen Check-ups, zu meinen Kontrolluntersuchungen, um da sicher zu gehen. So sicher, wie es geht halt.
Der Krebs als Frage im Hinterkopf. Viele Menschen, die eine akute Krebserkrankung überstanden haben, kennen dieses Gefühl. Silvana Koch-Merin ist einer von ihnen. In dieser Folge spricht die ehemalige Europaabgeordnete darüber, wie man Krebs auch als Geschenk verstehen kann. Ihre Geschichte könnt ihr wie alle Folgen unseres Podcasts Schicksal in der ARD-Audiothek finden.
Ich war 48 und es war kurz vor den Sommerferien. Ich dachte, mache ich kurz noch schnell meine jährlichen Untersuchungen. War beim Arzt und der hat nichts gefühlt, ich habe nichts gefühlt. Und dann aber zum Glück bin ich auch dann um eine Mammographie mit all dem unangenehmen Quetschen, die solche Prozeduren mit sich bringen. Aber ich habe das immer jährlich gemacht und ich würde auch jede Frau, die hier zuhört, bitten, ganz dringend das regelmäßig machen. Es kann entscheiden über Leben und Tod und so dramatisch lasse ich es dann auch stehen. Also das habe ich gemacht und bekam dann, als ich dort fidel rausgegangen war, nach ein paar Stunden Anruf, ich sollte nochmal vorbeikommen, da wäre was, da wollten sie nochmal genauer hinschauen. Das war an einem Tag im Juli und dann sagten sie mir, ja, das sähe so aus, dass man da eine Biopsie machen müsste und dann möglicherweise auch darüber Gewissheit bekommen müsste, ob das dann tatsächlich so ist, wie es aussieht, nämlich ein bösartiger Tumor. Die haben das mir ziemlich unverblümt gesagt, was ich überhaupt gar nicht verstanden habe in dem ersten Moment. Und dann ist das die ganze Prozedur nach Biopsieergebnis, dann ein Magnetresonanz und auch nochmal komplette CT, also diese Röhre mit entsprechendem Kontrastmittel eingespritzt, sodass man dann die genauere Diagnose machen konnte, wo dann eben relativ schnell klar wurde, es musste also Operation, Chemo und Strahlentherapie alles passieren. In meiner Familie gab es keine Krebsgeschichte. Ich habe einen Gentest gemacht, der das auch nicht vermuten ließ. Insofern war das alles sehr, sehr plötzlich und sehr überraschend und eigentlich auch so nicht vorgesehen. Ich war vorher immer nur zu den Geburten meiner Kinder im Krankenhaus gewesen. Und ich habe ja auch vorher schon alle möglichen Tiefschläge und durchaus auch unangenehme Situationen gehabt, die aber sich nicht vergleichen lassen mit einer Krebsdiagnose. Und das ist auch relativ banal. Ich habe dann in der Auseinandersetzung mit der Krebsdiagnose und auch den Gefühlen, die sich dadurch eingestellt haben, habe ich mich auch viel intensiver mit meinem Werdegang vorher auseinandergesetzt und das auch hinterfragt, dieses immer weiter und gar nicht rechts, links gucken, wenn was passiert, was unangenehm ist und auch Ratschläge annehmen wie, du musst lauter sein, du musst unterbrechen, du musst dieses hier, was auch so in dem politischen Alltag, ja, auch dann glaube ich, ein bekanntes Phänomen ist, dass ich das viel zu wenig hinterfragt habe, obwohl ich schon da manchmal so meine Zweifel hatte, ob das alles so mir entsprechen würde. Aber es war eben so, es gehörte sozusagen zum Job dazu. Und hinterher habe ich mich natürlich gefragt, was macht das eigentlich mit mir? Was macht das mit anderen? Was macht das auch mit unserem Blick auf Politik? Was macht das mit unserem Blick auf unsere Gesellschaft? In einer solchen Krebsbehandlung gibt es ja dann auch sehr viel Zeit zum Nachdenken, was gut sein kann und was eben auch viele nochmal eine Perspektiverweiterung ermöglicht. Es war auch ein Erlebnis zu denken, so eigentlich, es gibt gar keinen Platz in meinem Leben für eine Krankheit. Also es ist so voll, ich habe 3 Kinder, ich habe einen Job, ich habe Pläne, ich habe Termine, ich habe einen Kalender, wo ich eigentlich schon die nächsten 18 Monate so ein bisschen weiß, was ich wann machen werde. Da passt eine Krankheit gar nicht rein, einerseits. Und andererseits die Schwierigkeit, wenn man aus so einem doch sehr selbstbestimmten, was ein Riesenprivileg ist, selbstbestimmten Leben kommt und man sich so komplett anderen überlassen muss und dann vertrauen muss, dass das, was die machen, schon das Richtige ist. Das fand ich auch nicht einfach. Ich bin keine Medizinerin. Google ist auch kein guter Ratgeber. Das macht einen nur verrückt, dann alles danach zu gucken und dann manches weiß man auch gar nicht, was da jetzt richtig ist. Und dann den Ärzten zu glauben, also das, was mir jetzt die Haare ausfallen lässt und das, was mir jetzt Kopfschmerzen verursacht, ist aber das Richtige für dich. Das wird dir helfen zum Schluss. Das bringt dich wieder dahin, dass der Krebs weggeht. Da muss man sich jemanden komplett überlassen und Dinge mit sich machen lassen, die schmerzhaft sind, die beängstigend sind, die undurchschaubar sind. Und man muss dieses Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen zu haben, das war für mich eine ganz große Herausforderung, das, mich da dem zu fügen und das machen zu lassen.
Für Silvana Koch-Merin ist die Krankheit ein Punkt, der sie dazu zwingt, ihr Leben zu überdenken und zu ändern, aber auch Kontrolle abzugeben, ihre Gesundheit, ihr Überleben in fremde Hände zu legen.
Also es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich Krebs habe. Die ersten Male, wo ich ins Krankenhaus gegangen bin, in die Onkologie, habe ich es nicht so richtig verstanden, dass ich da jetzt hingehe, weil ich diese Behandlung bekomme. Das hat schon gedauert, denn Krebs ist ja auch so ein Angstwort. Wenn man Krebs hört, dann ist sofort damit verbunden, ja, alles, was schrecklich ist. Und sich dann auch da wiederum dem zu vertrauen, was mir dann gesagt wurde, gerade beim Brustkrebs, sind die Überlebensraten, was ich auch so ein Wort fand, was mich ganz nervös gemacht hat, sind so viel besser geworden. Es ist so viel ausdifferenzierter. Man kann inzwischen genauer feststellen, was für eine Art von Tumor, welche Art von Behandlung, welche Vorausschau ist da für dich vorgesehen. Heute ist es anders, als es vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren waren. Aber die Angst, wenn man das Wort Krebs hört und das auf sich selbst, auf sein eigenes Leben bezieht, ist riesig groß. Und das hat gedauert, bis ich das verstanden habe. Genauso wie ich immer so ein bisschen zeitverzögert verstanden habe, was jetzt als nächstes kommt. Also vielleicht ist es auch so ein Schutzmechanismus, den man hat, dass die ganze Tragweite nicht sofort bewusst wird. Erstaunlicherweise hatte ich vor der Operation an sich relativ wenig Angst. Und sicherlich auch so die Gespräche mit meinen 3 Töchtern, die auch gesagt haben, Mama, uns ist doch völlig egal, ob du 1, 2, 3 oder 4 Brüste hast. Wir wollen, dass du gesund wirst wieder, dass du lebst. Und ich habe mir dann auch gedacht, also ich als Frau identifiziere mich nicht hauptsächlich über bestimmte Körperteile. Meine Selbstidentifikation als Frau kommt woanders her. Und das für mich auch ein Grund war, meinen Arzt dann zu wechseln, der mir nämlich im ersten Telefonat auch direkt mit der Diagnose sagte, ja, und dann nach der Operation, dann können wir Ihnen auch wieder dann eine neue Brust machen und dann fühlen Sie sich auch wieder als Frau. wo ich dann dachte, also woher will der denn wissen, wann ich mich als Frau fühle und wann nicht? Und ich fand das so übergriffig, dass ich gedacht habe, nee, dem möchte ich mich jetzt in dieser Phase nicht so anvertrauen. Jede Frau muss das für sich selbst entscheiden, wie sie sich fühlt und wann sie sich gut fühlt und ob sie sich eine Rekonstruktion machen lassen möchte oder nicht. Für mich war die Operation nicht das Beängstigende. Ich hatte großen Respekt, große Angst vor der Chemotherapie. Ich habe festgestellt, dass vieles das, was ich von Chemotherapie gehört hatte, so nicht mehr heute, zumindest bei der Chemotherapie, die ich erhalten habe, glücklicherweise als Nebeneffekte da waren. Aber die psychische Komponente dabei, das hat mich schon sehr beansprucht. Manchmal wusste ich nicht, wenn ich abends so geschafft war, dann nachdem ich den Tag in der Tagesklinik war, ob das durch die Gabe der Chemo ist oder durch die psychische Beanspruchung dessen. Und was ich angefangen habe, ziemlich schnell, nachdem ich die Diagnose erhalten habe, dass ich eine Psychotherapie begonnen habe. Und wenn ich das so als Ratschlag sagen darf, würde ich auch jedem nahelegen, das zu tun. Denn das Zusammenspiel von Psyche und Körper in einer solchen Phase ist noch mal wichtiger. Und man lernt mit sich in solchen Grenzsituationen noch mal neu und anders umzugehen. Ich finde auch, man sollte Psychotherapie sowieso häufiger machen, nicht nur auf so eine Krise warten. So wie man zum Zahnarzt-Check-up geht, habe ich inzwischen mich dieser Forderung angeschlossen, sollte man auch regelmäßig zum mentalen Health-Check-up gehen. Damit kann man vieles vorbeugen und sich vieles im Leben ersparen.
Zu akzeptieren, dass sie die Krankheit hat, dass sie keine andere Wahl hat, als sich damit auseinanderzusetzen. Das gelingt Silvana Koch-Merin nicht von vornherein. Warum ausgerechnet ich? Das fragt sie sich mehr als einmal. Aber dann begegnet sie einer neuen Ärztin, die sie auf einem Stück ihres Weges begleitet.
Meine Onkochirurgin, also die Ärztin, die Operation durchgeführt hat, die hat gesagt, wenn diese Frage bei dir in den Kopf kommt, schieb sie zur Seite. Du kannst das nicht beantworten. Es gibt so viele Gründe, warum du oder warum du nicht. Ich rauche nicht, ich habe nie geraucht, ich mache regelmäßig Sport, ich trinke sehr wenig Alkohol. Also diese ganzen Faktoren beispielsweise. Ich bin auch nicht besonders übergewichtig. Also insofern zum Beispiel sagte sie, wenn du mitten in der Nacht aufwachst und plötzlich nicht mehr atmen kannst, weil du so viel Angst hast, dass alles vorbei ist, dann mach dir ein Mantra, sag immer dieselben zwei Sätze. Und zwar waren die Sätze, die sie mir auf den Weg mitgegeben hat, ich besiege diesen Krebs, ich sterbe nicht an diesem Krebs. Und das sagst du immer wieder, bis du wieder einschläfst. Nur diese zwei Sätze und lässt gar keine anderen Gedanken in deinem Kopf zu. Und zuerst dachte ich, ja, das klappt doch nie, so ein Quatsch. Aber es hat dieses, man sagt ja auch gebetsmühlenartig. Ja? Es ist ein Mantra, was dann irgendwann doch auch eine Spur hinterlässt und auch einen gewissen Anker gibt. Dann habe ich in der Psychotherapie und auch in Meditationen, die ich dann auch gemacht habe. Vorher habe ich nie meditieren können. Ich war immer zu unruhig. Jetzt muss ich hier sitzen und atmen. Was soll das? Ich muss zum nächsten Termin. Das habe ich ganz anders wahrgenommen und habe gemerkt, wie viel Kraft in mir selbst steckt und die ich sozusagen nochmal auspacken kann. Durch eben solche Dinge wie Atemtechniken, wie Meditationstechniken. Großartig, also wirklich kann ich jedem nur empfehlen und wünschen, dass man das für sich entdeckt. Und das, denke ich, ist eben etwas, wo wir auch nochmal ganz, ganz neu dran denken sollten. Also gerade in der Onkologie ist diese Psycho-Onkologie ist ein sehr, sehr wachsender Bereich. Mit welcher Haltung man in diese Behandlung reingeht, macht einen großen Unterschied für den Erfolg der Behandlung, weil, ich meine, ist ja auch logisch, ne? Ist, ich meine, die alten Römer wussten das schon, dass Körper und Geist eine Einheit sind und man sich gegenseitig in seiner Gesundheit beeinflusst. Also insofern wichtig, finde ich, das anzusprechen. Und eine Freundin von mir, die sagte dann irgendwann das auch sehr präzise, du musst die Lerngeschenke annehmen, auch wenn es Geschenke sind, die du gar nicht haben wolltest. Und so versuche ich auch, den Krebs zu sehen. Das wollte ich nie haben, würde ich auch nie wieder haben wollen. Es war aber ein Geschenk, ein unangenehmes, ein ungewolltes, ein unschönes Geschenk, aber von dem ich sehr viel lernen konnte. Und manche Weisheiten, die ich vorher natürlich theoretisch auch kannte, aber so Leben nicht als selbstverständlich zu betrachten. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man durch einen Tag geht und es ein schöner Tag ist oder es ist ein Tag, den man überlebt, ja. Es ist ja, ich glaube, Charlie Brown hat das gesagt, ne? Heute ist ein guter Tag zum Sterben, so wie jeder andere Tag auch, ja? Das, glaube ich, dieses sich bewusst werden, das Leben ist ein großes Geschenk und das Augenmerk darauf zu legen, was die Elemente sind oder die Teile sind, wo man wirklich dankbar für sein kann, das ist sicherlich sehr viel stärker und verstärkter da. Funktioniert auch nicht immer. Ich reg mich auch wieder über ganz viele Kleinigkeiten auf, wo ich mir vorgenommen hatte, okay, also was soll's? Interessiert mich nicht mehr. Ist vielleicht auch ein Zeichen, dass es ganz gut ist, dass man wieder im normalen Leben so zurück ist.
Die Arbeit gegen den Krebs als Arbeit an der eigenen Haltung. So gelingt es Silvana Koch-Merin, auch ihre Selbstheilungskräfte zu nutzen. Aber auch die Unterstützung durch Freunde und Familie hilft ihr sehr über die schwere Zeit.
Ich habe so viel Zuwendung und Freundlichkeit von Menschen erlebt, auch Leuten, die ich quasi gar nicht kannte, die Fürsorge, gute Wünsche oder auch einfach Freundlichkeit gezeigt haben. Das war schon sehr, sehr schön. Und natürlich meine Familie, meine Kinder, mein Mann, mein Hund, meine Brüder, in einer solchen Zeit so eng zusammenzukommen, das war auch ein großes Geschenk. Mir geht es heute, und ich klopfe auf den Tisch, geht es mir gut. Ich mache meine Check-ups jetzt nur noch halbjährlich. Zuerst waren das die ersten 3 Jahre, waren das alle 3 Monate. Dadurch blieb ich auch so ein bisschen in dem Trott, immer wieder ins Krankenhaus zu müssen, was erstaunlicherweise, als dann die Zeit der Chemotherapie, wo ich ja jede Woche ins Krankenhaus musste, und als das dann aufhörte, da war ich auch etwas nervös, weil ich dachte jetzt, wenn ich jetzt nicht jede Woche mein Blut abgenommen bekomme und gecheckt wird, wie sieht's aus, und ich nicht jede Woche eine Gabe von der Chemo bekomme, oh, kommt der Krebs dann nicht ganz schnell zurück? So ein Grundgefühl, ich habe es jetzt überstanden, ich würde erkennen, wann ich Krebs habe, das habe ich nicht mehr. Das, glaube ich, geht wahrscheinlich jedem so, der eine solche Diagnose bekommen hat, ohne sich vorher irgendwie schlecht oder krank gefühlt zu haben. Vorsorge ist absolut zentral. Es macht einen riesen Unterschied, in welchem Stadium eine Krebserkrankung festgestellt wird. Und es kann über Leben und Tod entscheiden. Ja, es ist etwas unangenehm, aber man muss einfach die richtige Einstellung finden, sagen, so, es wird jetzt gequetscht, es tut etwas weh, ein paar Minuten, ein paar Sekunden lang, aber dann hat man wieder ein Jahr Gewissheit, bei mir ist es in Ordnung. Und das zu machen ist zentral, denn zum Beispiel macht es einen Unterschied, in welchem Stadium sich ein entdeckter Krebs befindet, für die Frage, wie viele Lymphknoten werden einem rausgenommen. Und wenn einem nur 2 bis 3 rausgenommen werden, macht es ein ganz, ganz anderes Lebensgefühl hinterher, als wenn einem die Lymphknoten im ganzen Arm beispielsweise rausgenommen werden, so wie das früher der Fall war, was man jetzt nicht mehr machen muss, aber was man machen muss, wenn eben der Befall schon größer ist. Bitte immer zur Prävention gehen, das jedes Mal machen und sich den Termin fürs nächste Jahr schon direkt beim Termin dieses Jahr abmachen und dick im Kalender markieren.
Seit der Entdeckung des Tumors sind 5 Jahre vergangen. 5 Jahre, die einiges verändert haben. Silvana Koch-Merin würde Diagnosen jetzt schneller akzeptieren und leichter auf Expertenmeinungen vertrauen. Diesen Rat würde sie sich selbst geben.
Zu sagen, ich akzeptiere das jetzt. Ich hole mir nicht noch nach der zweiten Meinung noch eine dritte und eine vierte Meinung ein und sagen, es ist dann jetzt einfach so. Ich würde ihr, glaube ich, sagen, dass vieles die Aufregung wirklich nicht wert ist und den Schmerz nicht wert ist. Dass man viel mehr Nein sagen, viel mehr bei sich bleiben, drauf besinnen, was ist wirklich wichtig für dich und das machen, das würde ich ihr, glaube ich, raten.
Was wirklich wichtig ist für Silvana Koch-Merin, ist es das politische Engagement. Vor ihrer Erkrankung hatte sie sich aus allen politischen Ämtern komplett zurückgezogen, schon einige Jahre lang. Die krankheitsbedingte Zwangspause bringt die Freude an Mitwirkung und politischer Gestaltung wieder zurück.
Ich mache jetzt Politik ohne Partei. Ich habe eine Organisation gegründet, deren Ziel es ist, mehr Frauen in die Politik zu bringen und die Frauen, die Politikerinnen sind, dazu behalten, ihnen dazu zu verhelfen, mehr Einfluss, mehr Macht zu bekommen. Und wir machen das, indem wir mit Politikerinnen, die im Parlament oder in Regierungen sind, arbeiten. Und zwar entweder, indem wir das Netzwerk zwischen ihnen stark aufbauen oder indem wir bestimmte Studien machen, wo wir die klaren Daten haben, wie viele Politikerinnen erleben Online-Gewalt, wie viele Politikerinnen erleben sexistische Übergriffe, damit das wirklich empirisch mit Daten festgehalten ist und man was dagegen tun kann, weil das sind dann Barrieren für Frauen in Politik. So, das ist ein Netzwerk, das ich mache, und wir arbeiten rund um die Welt, und ich habe das große Privileg, Frauen kennenzulernen, die so mutig sind und die sich für ihr politisches Anliegen einsetzen wollen. Das ist eine Arbeit, die mich sehr motiviert. Mir hat es in meiner Behandlung so viel geholfen, von anderen Frauen zu lesen, die über ihre Erkrankung gesprochen haben. Und Frauen, die ich als stark wahrgenommen habe, für die ich sehr viel Respekt hatte, die dann von sich geschildert haben, wie sie an ihre Grenzen gekommen sind, wie klein sie sich manchmal fühlten, wie viel Angst sie hatten. Also die Sprecherin der Vereinten Nationen, die hat auch einen Videoblog gemacht von sich in ihrer Brustkrebsbehandlung und hat zum Teil dann auch das gefilmt oder eben Bilder gezeigt, wie sie dann an ihren Portkatheter angeschlossen die Chemogabe erhalten hat. Und ich fand das so erleichternd zu sehen, dass das Gefühle sind, die andere genauso haben. Denn ich habe mich fast nicht getraut, am Anfang darüber zu sprechen, weil ich dachte, ich muss das alles irgendwie mit mir selbst ausmachen. Und da ich die Erleichterung gesehen habe, die sich bei mir einstellte, als ich andere Frauen darüber habe reden, hören über ihre Erkrankung, dachte ich, das möchte ich auch tun, damit möchte ich das auch weitergeben. Ich finde, dass in meiner Arbeit mit dem Frauennetzwerk von Politikerinnen arbeiten wir auch zu verschiedenen speziellen Themen. Und eines ist auch so Frauengesundheit. Und wir haben festgestellt eben oder bemerkt, dass eben in manchen Gegenden der Welt bestimmte Krankheiten für Frauen gar nicht thematisiert werden können, weil es ein zu großes Tabuthema ist. Da geht es nicht um Darmkrebs oder Eierstockkrebs oder eben durchaus auch Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs, weil es eben so intime Krebsarten sind. Was dazu führt, dass viel mehr Frauen einen ganz schweren Verlauf haben oder daran sterben, weil eben die Offenheit, das als Krankheit zu sehen, auch Prävention dann machen zu können und eben dieses Wissen auch weiterzugeben, weil das zu privat ist. Bei Krankheiten geht es aber darum, eine Öffentlichkeit zu schaffen und darüber zu sprechen, damit man auch weiterkommt.
Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Frag dich fit. Der WDR2-Podcast, in dem sich alles um Gesundheit dreht.
Ich bin Doc Isserl, Facharzt, tätig am Klinikum Remscheid.
Ich bin Anne Schneider, Redakteurin aus der WDR-Verbraucherredaktion.
Ihr habt Fragen? Doc Isserl und Anne Schneider finden Antworten.
Ja, es hat echt so ein bisschen gebraucht, bis ich gerafft habe, dass nur ich diesen lauten, schrillen Ton höre. Also das war dezent unangenehm.
Hier geht es von der Grippe über Beinbruch bis hin zur Depression. Also alles, was den Menschen plagt, aber auch nach vorne bringt. Sprich, viel Schlaf, ausgewogene Ernährung und ganz viel Sport.
Frag dich fit. Jeden Freitag neu. Über die WDR 2 App und überall, wo es Podcasts gibt.